SWR 2. Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann, sagt ein Sprichwort. Und tatsächlich scheint es Situationen zu geben, in denen wir es einfach nicht richtig machen können. Das klassische Dilemma. Eine Situation, in der wir uns für das eine oder das andere entscheiden können, beide Ergebnisse aber wollen wir nicht. Aber was sollen wir tun, wenn wir in ein Dilemma geraten? Im Alltag oder auch in der Politik? Susanne Boshammer ist Assistenzprofessorin für praktische Philosophie an der Uni Bern und sie beschäftigt sich in ihrer Forschungsarbeit mit moralischen Konflikten. Barbara Bleisch hat sie zu einem Gespräch getroffen, einem Gespräch, das nichts, aber auch gar nichts mit dem heutigen Nationalfeiertag zu tun hat.
Ja, Susanne Boshammer, wenn ich im Einkaufszentrum stehe vor dem Kühlregal und mich entscheiden soll zwischen Joghurt, beispielsweise Schokojoghurt oder Vanillejoghurt, habe ich dann schon ein Dilemma?
Also es soll Menschen geben, denen diese Entscheidung jedenfalls schwerfällt. Aber ein Dilemma ist das sicher nicht, und zwar schon aus einem einzigen, relativ simplen Grund. Sie müssen sich nicht entscheiden. Sie können ja einfach, wenn Ihr Geldbeutel das hergibt, beides nehmen. Dilemmata sind aber Situationen, wo wir die Wahl haben zwischen Optionen, die einander wechselseitig ausschließen. Wenn Sie das eine wählen, können Sie das andere nicht wählen.
Also wäre es ein Dilemma, wenn ich nicht genug Geld dabei habe, um beide Joghurt zu kaufen?
Ja, zumindest würde das die Situation in gewisser Weise zuspitzen. Und das wäre ein Moment, wo Sie sich wirklich entscheiden müssen. Und das ist der Moment, in dem wir anfangen, nach Gründen zu suchen, entweder Schoko oder Vanille zu nehmen. Und manchmal ist es leicht, solche Gründe zu finden, und manchmal ist das schwierig.
Nehmen wir mal ein Beispiel, wo es vielleicht schwieriger wäre. Nehmen wir mal an, ich habe meiner Tochter versprochen, dass wir den Nachmittag im Schwimmbad verbringen. Und just in dem Moment, als wir gehen wollen, klingelt das Telefon. Und mein Arbeitgeber bittet mich, ins Büro zu kommen, weil meine Kollegin erkrankt ist. Ist das ein Dilemma?
Also hier ist es genau so, wie wir gerade gesagt hatten, nämlich Sie haben zwei Optionen und Sie können nicht beide wählen. So wie Sie das jetzt gerade geschildert haben, würde man denken, naja, die Entscheidung sollte Ihnen nicht besonders schwer fallen, weil Sie ja durch das Versprechen Ihrer Tochter gegenüber irgendwie gebunden sind. Das heißt, jeder würde sofort zumindest verstehen können, wenn auch vielleicht noch nicht richtig finden, dass Sie Ihrem Arbeitgeber sagen, ach, das tut mir aber leid, ich würde wirklich gerne einspringen, und Sie wissen ja, ich bin sehr pflichtbewusst, aber gerade heute geht's nicht. Ich habe nämlich meiner Tochter versprochen, wir verbringen den Nachmittag zusammen. Aber mit anderen Worten, es ist eine Situation, in der Sie einander ausschließende Optionen haben. Sie müssen eine Entscheidung treffen, aber in diesen Momenten hätten wir das Gefühl, ich weiß nicht, ob Sie meine Intuition da teilen, dass eine dieser Optionen klarerweise Vorrang hat.
Naja, man hat aber auch eine Verpflichtung seinem Arbeitgeber gegenüber, und viele würden das wahrscheinlich in dem Moment höher gewichten.
Ja, und die Art, wie wir solche Konflikte entscheiden, die Form, wie wir diese Gründe gewichten, sagt extrem viel darüber aus, erstens, welcher Mensch wir sind, aber auch, was wir eigentlich für die richtige Entscheidung halten. In dem Fall könnte man, ich bin jetzt über das Alter Ihrer Tochter nicht informiert, aber auf die Idee kommen, bleiben Sie mal kurz am Hörer zu sagen, ich spreche eben mit meiner Tochter. Und wenn die schon in einem ausreichend hohen Alter ist, zu fragen, könnten wir das mit dem Nachmittagsausflug vielleicht verschieben? Sieh mal, die Situation ist gerade die und die. Und es ist ja auch wichtig, dass ich meinem Arbeitgeber gegenüber entgegenkommend bin. Und möglicherweise würde Ihre Tochter dann sagen, okay, dann machen wir es morgen. Und aber dass Sie das machen müssen, dass Sie erst um Erlaubnis fragen müssen, das zeigt, dass Sie sich durchaus Ihrer Tochter gegenüber in der Pflicht fühlen. Und insofern sind wir schon relativ nah dran an dem, was man zumindest einen moralischen Konflikt nennt.
Sie sind Ethikerin, Philosophin, Susanne Boshammer, Professorin an der Universität Bern. Und Sie beschäftigen sich als Philosophin mit Dilemmata. Was interessiert Sie denn an Dilemmata als Philosophin?
Also es gibt zwei Dinge, die mich daran interessieren. Das eine ist etwas, was sozusagen ein spezifisch philosophischer Grund ist. Für mich war nämlich sehr überraschend, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, festzustellen, dass ganz viele Philosophen, und zwar schon seit gewissermaßen Jahrtausenden, von Aristoteles an, das war ein antiker Philosoph, der ist schon sehr, sehr lange tot, bis hin zu Philosophen, die heute leben, der Meinung sind, naja, es gibt schon Momente im Leben, wo wir uns moralisch entscheiden müssen, aber es gibt keine echten Dilemmata. Es gibt nicht Momente, wo sozusagen auf der einen Seite eine moralische Pflicht steht und auf der anderen auch. Das fand ich irritierend. Und es gibt einen anderen Grund, und der hat was damit zu tun, dass natürlich genau diese dilematischen oder vermeintlich dilematischen Konflikte die Momente sind, wo wir uns ernsthaft fragen, was soll ich tun? Das ist ja die Frage der Moralphilosophie. Und eigentlich stellt die sich uns im Alltag ja relativ selten. Die ist also immer irgendwie auch ein bisschen theoretisch konstruiert. Aber in diesen Momenten, da stellt sie sich wirklich. Und deswegen kann in diesen Momenten die Moralphilosophie zeigen, was sie kann. Wenn sie denn was kann. Und deswegen haben mich die Konflikte und dann insbesondere die vermeintlich unlösbaren, nämlich die Dilemmata, interessiert.
Schauen wir uns doch mal so ein moralisches Dilemma an, so ein Klassikerbeispiel aus der Literatur. Das stammt von Jean-Paul Sartre, dem französischen Existenzialphilosophen. Der erzählt eine Geschichte, nämlich die Geschichte eines jungen Mannes, der sich entscheiden muss, ob er in den Krieg ziehen will gegen die deutsche Besatzung. Sein Bruder ist umgekommen im Krieg, er hat die Idee, dass er irgendwie auch diesen Tod rächen will. Gleichzeitig möchte er aber auch seine Mutter nicht verlassen, die ja schon einen Sohn verloren hat und einsam und alt wäre ohne ihn. Also ein wirkliches Dilemma vermutlich. Einerseits die Pflicht, sein Land zu verteidigen, den Bruder zu rächen, andererseits die Pflicht, bei der Mutter zu bleiben. Was sagen Sie denn jetzt als Philosophin dazu?
Das Interessante ist übrigens, dass der Erfinder dieses Beispiels, und es ist kein fiktives Beispiel, es war wirklich ein Schüler von Jean-Paul Sartre und er war wirklich in dieser Situation und er hat sich wirklich mit dieser Frage an ihn gewandt. Sartre hat das zum Anlass genommen zu sagen, seht ihr, merkt ihr an solchen Beispielen, dass das, was die Moralphilosophie verspricht, nämlich uns dabei zu helfen, immer einen Weg zu finden, wie wir mit sauberen Händen das Leben leben können, ohne schuldig zu werden, dass das nicht funktioniert. Für Sartre war klar, in diesem Fall scheitern die Konzepte der Moral. Ich glaube das nicht. Und ich denke, dass wir dazu etwas machen müssen, was Sartre nicht gemacht hat, nämlich sowas Ähnliches vornehmen wie einen Perspektivenwechsel. Was heißt das? Erstens, sich einzulassen auf diese Situation heißt erstmal nachzuempfinden, dass der Mensch in dieser Lage tatsächlich so etwas hat wie Pflichten. Es ist nicht übertrieben zu sagen, du darfst in so einem Moment deine Mutter nicht allein lassen. Aber wir alle und insbesondere ich als Deutsche denken natürlich, ist es auch überhaupt nicht übertrieben zu sagen, du musst in solchen Situationen in den Widerstand gehen.
Also eigentlich eine schreckliche Situation, weil man zwei Dinge tun soll, aber man kann nur eines von beiden tun. Klassisches Dilemma.
Ja. Und insofern glaube ich, es geht erstmal darum, diese Momente wirklich ernst zu nehmen. In einem zweiten Schritt, finde ich, muss man sich klar machen, worauf gründen jeweils diese Pflichten? Und das ist deswegen wichtig, weil manchmal, wenn wir uns das überlegen, sehen wir plötzlich einen Ausweg aus der Zwangslage. Ich zeige es Ihnen an diesem Beispiel. Interessanterweise gibt die Schilderung bei Sartre überhaupt nicht her, was diese Mutter wirklich gesagt hat. Man könnte sich ja vorstellen, dass dieser junge Mann seine Mutter in dieses Dilemma einweiht. Dass er zum Beispiel sagt, sieh mal, der Bruder ist tot, wir müssen was machen, sonst werden noch viele andere Brüder sterben. Es braucht mich da und ich traue mich einfach nicht zu gehen, weil ich denke, ich muss mich ja auch um dich kümmern. Und ich finde jedenfalls meiner Lebenserfahrung zufolge, dass wir häufig auf viel Verständnis stoßen bei denjenigen, gegenüber denen wir irgendwie im Dilemma sind. Es könnte also sein, dass sich dieser Konflikt lösen lässt dadurch, dass die Mutter sagt, weißt du was, ich sehe deinen Punkt und wir gucken mal, ob es nicht jemand anderen gibt, der in deiner Abwesenheit für mich sorgen kann.
Aber versuchen Sie jetzt nicht gerade ein bisschen das Problem klein zu reden. Vorhin haben Sie schon gesagt, na ja, man kann dem Arbeitgeber erklären, ich bin halt jetzt verabredet fürs Schwimmbad mit meiner Tochter. Jetzt sagen Sie, man kann der Mutter sagen, vielleicht gibt's jemand anderen. Oder die Mutter sagt selber, jemand anders kann nach mir schauen. Machen Sie damit nicht ein bisschen diese ganzen Dilemmasituationen einfach klein und reden Sie schön?
Ja, also ich will sie nicht schönreden, aber ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass wir uns, anders als das die Moralphilosophen häufig tun, in solchen Momenten tiefer in die Kontexte begeben und uns vielleicht ein bisschen abwenden von diesem abstrakten Vokabular der Pflichten, die da kollidieren, hin zu den Beziehungen, in denen wir leben und in denen diese Pflichten platziert sind. Sie haben mit Ihrer Nachfrage aber natürlich vollkommen recht. Es wird Situationen geben, wo genau das eben keinen Ausweg bietet, wo man niemand anderen trifft, der sich um die Mutter kümmert oder wo man keine andere Möglichkeit gibt, was gegen die Nazis zu tun, als jetzt ausgerechnet in den Krieg zu gehen. Es wird Situationen geben, in denen wir tatsächlich das Gefühl haben, aus dieser Lage komme ich nicht raus, ohne etwas zu tun. Und das ist der entscheidende Punkt, was ich tatsächlich in gewisser Weise bereuen muss.
Und sind diese Situationen denn vergleichsweise selten im menschlichen Leben?
Das hängt interessanterweise damit zusammen, was für ein Leben sie führen. Es gibt einen Gedanken in der Dilemma-Debatte, da geht es um die Frage, wie können wir solche Situationen eigentlich vermeiden? Und wenn wir uns die Beispiele angucken, unsere alltäglichen, aber auch die dramatischen aus der Literatur, dann stellt sich plötzlich heraus, die haben irgendwie immer was damit zu tun, dass die Leute gegenüber anderen Leuten in der Pflicht sind. Also kommt irgendein Schlaumeier auf die Idee, Naja, solange sie sich mit möglichst wenig Leuten einlassen, am besten keine Kinder kriegen, das bringt immer irgendwie Dilemmata, am besten nicht zu viele Freunde haben, am besten nicht zu viele Versprechen geben, solange können sie vielleicht ein relativ anständiges Leben führen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Pflichten in Konflikt geraten, gering ist. Dass das aber eine irgendwie nicht geeignete Lösung für dieses Problem ist, zeigt sich daran, dass wir denken, naja, es geht doch darum, auch in der Moral, dass wir ein echtes menschliches Leben führen. Und da stellt sich dann schnell die Frage, ob dieses Ziel, Dilemmata möglichst zu vermeiden, eigentlich überhaupt ein attraktives Ziel ist. Ich darf vielleicht an dieser Stelle nur zur Veranschaulichung eine kleine Anekdote anfließen lassen. Es gibt diese Geschichte von dem Menschen, der stirbt und dann vor Gott steht und begehrt Einlass ins Paradies. Und es handelt sich um einen unglaublich frommen Menschen. Und er hat sich sein ganzes Leben lang bemüht, alles richtig zu machen. Und dann zeigt er Gott seine Hände und sagt, sieh Herr, sie sind sauber. Und der Geschichte nach schüttelt Gott den Kopf und sagt, nein, sie sind leer.
Das ist ein bisschen enttäuschend für den frommen Mann.
Genau. Und es macht darauf aufmerksam, dass die eine Frage ist, wie können wir mit solchen Situationen am besten umgehen? Aber wenn unsere Lösung darin besteht, sie voll und ganz zu vermeiden, um nun ja niemandem Unrecht zu tun, dann führt das vielleicht dazu, dass wir ein viel möglicherweise gewichtigeres Gebot verletzen, nämlich ein echtes menschliches Leben zu leben.
Susanne Boshammer, wir sprechen über Dilemmata hier im Kontext. Wenn wir ein normales Leben leben, wir leben in Beziehungen, uns aber auch überlegen, dass wir heute in globalisierten Kontexten reden oder leben, da haben wir ja die Situation, dass wir mit allem, was wir tun, eigentlich ständig Entscheidungen treffen. Ich kann mich entscheiden, hier mit Ihnen im Studio zu sitzen und ein Interview zu führen. Ich kann mich aber auch entscheiden, mein Leben in den Dienst der Armutsbekämpfung zu stellen. Haben wir nicht viel mehr dilemmatische Situationen als früher angesichts der Tatsache, dass unsere Biografien so verwoben sind durch die Globalisierung?
Das glaube ich ganz sicher. Eins ist jedenfalls klar, die Handlungsketten sind heute sozusagen viel weitreichender. Dinge, die Sie hier entscheiden, betreffen Menschen, denen Sie in Ihrem Leben niemals begegnen werden. Und die Momente, in denen wir in Konflikt geraten und das Gefühl haben, irgendwie ist man doch ständig in Schuld verstrickt in diesem Leben, schon bei jeder Kaufentscheidung, die man trifft. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das wir ernst nehmen müssen. Aber das ist exakt der Punkt, den ich eben meinte. Wenn man sich auseinandersetzt mit den Kampagnen von NGOs, dann steckt dahinter ja häufig die Idee, wir wollen den Leuten zeigen, wie sie bestimmte Formen von Schuld vermeiden können. Und dann merkt man, naja, aber wenn ich das alles befolge, dann muss ich hier ja irgendwie alles anders machen. Und das kann doch irgendwie von mir auch nicht verlangt sein. Und ich glaube, dass man viel ernster nehmen muss, dass es zunächst mal darum geht, gerade auch in diesen globalisierten Kontexten, aber übrigens auch in politischen Kontexten, sich klar zu machen, dass wir mit jeder Entscheidung, die wir zugunsten von etwas treffen, eine Entscheidung gegen etwas treffen, dass die manchmal irgendwie mit Dingen verwoben sind, die moralisch nicht einwandfrei sind. Und dass wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, das mal anzuerkennen und uns dazu zu verhalten. Und eine Verhaltensweise, die es dazu gibt, liegt auf der Hand und wird doch recht selten in Anspruch genommen. Nämlich die Verhaltensweise zu tun, was man vermeintlich tun muss, weil man im Konflikt ist, und sich zu entschuldigen.
Wäre das nicht auch so ein bisschen ein billiger Weg, dass man dann sagt, naja, wie auch immer ich mache sowieso falsch, also mache ich einfach mal und entschuldige mich dann danach. Dann muss man ja auch nicht mehr wirklich sich überlegen, was jetzt das Richtige wäre.
Ja, wenn man sich klar macht, dass erfolgreiche Entschuldigungen sind, dann merkt man, dass dieser Einwand, so treffend der natürlich im ersten Moment ist, in der Praxis selber nicht trifft.
Das interessiert mich jetzt aber. Was ist denn eine erfolgreiche Entschuldigung?
Ich glaube, dass Entschuldigung vielleicht nicht in dem wörtlichen Sinne, in dem wir das oft meinen, aber im Sinne der Haltung, die wir haben, vor allen Dingen zum Ausdruck bringen, ich sehe dich. Ich sehe, dass du eine berechtigte Erwartung an mich hattest, dass ich diese Entscheidung zwischen diesen beiden gleichgewichtigen Optionen zu deinen Gunsten getroffen hätte. Aber ich habe sie zu den Gunsten der anderen Person getroffen und ich könnte dir nicht mal sagen, dass es dafür einen Grund gibt, dem du zustimmen musst. Ich sehe dich und ich sehe deinen Anspruch und das bringe ich dadurch zum Ausdruck, dass ich sage, es tut mir leid und ich entschuldige mich insofern, als ich denke, angenommen, ich bin nochmal in dieser Situation. Ich werde versuchen, deinem Anspruch dann gerecht zu werden.
Susanne Boshammer, Sie arbeiten an einem Buch über moralische Dilemmata und wenn ich Ihnen zuhöre, kriege ich so ein bisschen den Eindruck, dass Sie eine wichtige Unterscheidung treffen, vermutlich eine wichtige Unterscheidung in der Philosophie zwischen Konflikten und Dilemmata. Also mein Einstiegsbeispiel mit dem Joghurt, das war natürlich ein bisschen platt gewählt. Das scheint einfach ein Konflikt zu sein, allenfalls, wenn es denn überhaupt einer ist, ob ich jetzt Schoko- oder Vanillejoghurt wähle. Richtige Dilemmata, die haben was Tragischeres an sich. Sagen Sie mir doch nochmal genau, was ist denn in der Philosophie ein moralisches Dilemma?
Ein moralisches Dilemma in der Philosophie ist eine Spezialform moralischer Konflikte. Und der Unterschied zwischen moralischen Konflikten im Allgemeinen und moralischen Dilemmata wird häufig so beschrieben, dass man sagt, Dilemmata sind unlösbare moralische Konflikte. Aber was meint man damit eigentlich? Naja, was man meint ist, dass in vielen Konflikten, also wir haben zwei Optionen, aber wir können nicht beide wählen, auf der Hand liegt, welche Option wichtiger ist. Das ist dann trotzdem ein Konflikt, weil ich habe Gründe für beide Handlungen, aber beide kann ich nicht tun. Aber manchmal fällt uns die Entscheidung solcher Konflikte nach einiger Bedenkzeit dann doch recht leicht, weil wir wissen, naja, es ist einfach wichtiger, das Leben eines Menschen zu retten, als zum Beispiel ein Versprechen zu halten. Ein Dilemma entsteht dann, wenn die Gründe auf beiden Seiten irgendwie gleichgewichtig sind oder wenn sie irgendwie unvergleichbar sind. Ich finde, Sartres Beispiel ist diesbezüglich übrigens gar nicht schlecht gewählt. Das darf man schon als ein Dilemma zumindest insofern verstehen, als wir denken, wenn du mich fragst, was davon wichtiger ist, kann ich es dir nicht sagen. Also zumindest nicht, was davon moralisch gewichtiger ist.
Ein anderes Beispiel, das wahrscheinlich sehr einschlägig ist und sehr eingängig ist, stammt aus Sophie's Choice. Vielleicht können Sie das kurz erläutern. Ich weiß, dass es Sie auch interessiert.
Ja, das ist ein Roman von einem amerikanischen Autor, William Styron, Sophie's Entscheidung. Und da gibt es eine Szene in einem sehr, sehr, sehr dicken Roman, aber die ist eigentlich die Schlüsselszene. Und da geht es um das Schicksal dieser Sophie, die eine polnische Katholikin ist, übrigens keine Jüdin. Und die hat zwei kleine Kinder, Jan und Eva, 4 und 6 Jahre alt. Und sie wird nach Auschwitz deportiert. Und an dieser Rampe in Auschwitz wird sie halt eben vor eine Entscheidung gestellt. Und diese Entscheidung gilt als eins der Beispiele für Dilemmata. Die besteht nämlich darin, dass der Wachhabende da sagt, okay, du kannst überlegen, welches deiner Kinder soll ins Gas? Das andere darfst du behalten. Wenn du keines wählst, gehen beide ins Gas. Und die Philosophen haben das als ein Beispiel genommen für ein moralisches Dilemma. Und zwar genau deswegen, weil man das Gefühl hat, beide Optionen halten sich die Waage. Natürlich muss sie ihre Tochter retten und natürlich muss sie ihren Sohn retten. Und man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass das eine wichtiger ist als das andere. Das heißt, sie hat zwei einander ausschließende Optionen und man kann nicht moralische Gründe dafür angeben, zu sagen, naja, aber wann immer du die Wahl zwischen deiner Tochter und deinem Sohn hast, wähle stets das kleinere Kind, das weibliche Kind und so.
Und Sie haben ja am Anfang dieses Gesprächs gesagt, Sie interessieren sich unter anderem deswegen für Dilemmata, weil es Philosophen gibt, die behaupten, es gäbe die gar nicht. Was sagen denn beispielsweise Aristoteles oder Immanuel Kant, der ja auch so ein Dilemma-Gegner ist, zu so einer Situation?
Die sagen, dass es tatsächlich in solchen Momenten nicht so sein kann, dass diese Frau, die da steht, die Pflicht hat, ihre Tochter zu retten und die Pflicht hat, ihren Sohn zu retten. Weil wenn man das sagen würde, du musst deine Tochter retten und du musst deinen Sohn retten, dann sagt man damit eigentlich nichts anderes, als du musst beide retten. Aber wir wissen, das kann sie nicht. Und die Idee, die diese Philosophen, die ich glaube, sehr zu Recht beseelt, ist die Idee, es kann nicht sein, dass du etwas tun sollst, was du nicht tun kannst. Das macht auch gar keinen Sinn. Die Moral darf uns nicht in dieser Weise überfordern. Welchen Ausweg finden die also? Naja, die sagen, es gibt in dieser Situation nur eine einzige moralische Pflicht. Und die hat den Inhalt, rette eines dieser beiden Kinder. Weil die Alternative heißt, beide werden sterben und die ist definitiv moralisch unterlegen. Psychologisch gesehen, wenn ich das ergänzen darf, ist natürlich die Situation gleichwohl überfordernd für eine Mutter. Sophie, die Hauptfigur in diesem Roman, scheitert auch am Ende, viele, viele Jahre später, an genau dieser Entscheidung, die sie getroffen hat. Sie wählt nämlich das Überleben ihres Sohnes, aus Gründen, die uns jetzt nicht interessieren müssen. Aber was ich sagen will, ist, die Idee dieser Dilemma-Gegner in der Philosophie ist, die Moral darf von uns nur fordern, was wir können. Deswegen kann es echte Dilemmata, in dem wir zwei Dinge tun sollen, aber nicht beide tun können, nicht geben. Sondern das sind immer Situationen, in denen unsere einzige Pflicht darin besteht, überhaupt eine Entscheidung zu treffen und eine dieser gleichwertigen Optionen zu wählen. Ich glaube, das hat eine hohe Plausibilität.
Sie überzeugt also diese Position?
Was Ihre Idee von moralischem Sollen betrifft, überzeugt sie mich sehr. Was Ihre sozusagen Erfahrungsnähe betrifft, überzeugt sie mich überhaupt nicht. Nein.
Warum
ich glaube,
nicht?
Dass wir diese Frau im Anschluss an diese Entscheidung zum Beispiel, die macht sich wahnsinnige Vorwürfe und die hat ein wirklich schlechtes Gewissen. Und diese Philosophen, wenn sie denn mit ihr reden würden, könnten ihr nur sagen, ich verstehe dich psychologisch, aber ehrlich gesagt, moralisch gesehen, hast du gar nichts falsch gemacht. Du hast alles getan, was du tun konntest, nämlich ein Kind gewählt. Hut ab vor deinem Mut, moralisch gesehen bist du auf der sicheren Seite. Ich schwöre Ihnen, das wird diese Frau nicht überzeugen. Und ich glaube, dass wir das ernst nehmen müssen. Dass es Menschen gibt, die in manchen Situationen das Gefühl haben, Was ich gemacht habe, war falsch, obwohl es auch richtig war.
Da müssen Sie, Susanne Boshammer, wahrscheinlich auch sich dann noch für psychologische Phänomene interessieren, auch als Philosophin.
Ja, ich bedauere sehr häufig, dass ich mich damit nicht viel besser auskenne. Grundsätzlich sind natürlich psychologische Phänomene für die Moralphilosophie nur bedingt interessant, weil Sie wissen, zum Beispiel, es gibt dieses Problem der Schuldgefühle, ja auch bei Leuten, die wirklich nichts verkehrt gemacht haben. Wenn Sie versehentlich mit Ihrem Auto ein Kind überfahren, Sie haben sich an alle Verkehrsregeln gehalten. Die Menschen sind jahrelang von Schuldgefühlen geplagt. Und natürlich sollte man in diesen Momenten schon zumindest darauf hinweisen, dass jemand nichts falsch gemacht hat. Und die Tatsache allein, dass wir uns psychologisch schuldig fühlen, ist moralphilosophisch nicht unbedingt informativ. Es ist nicht immer ein Hinweis darauf, dass wir etwas falsch gemacht haben. Aber im Fall von Sophie's Choice, glaube ich, geht es ja darum, nicht nur zu rechtfertigen, dass eins der Kinder am Ende infolge ihrer Entscheidung stirbt, sondern, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, es geht vor allen Dingen darum, vor sich selbst zu rechtfertigen, dass es dieses Kind getroffen hat. Ich hätte ja genauso gut das andere nehmen können. Und das ist ein Unterschied zu diesem Verkehrsunfallbeispiel. Und dieses Phänomen müssen wir psychologisch und philosophisch ernst nehmen. Und ich glaube, das können wir, wenn wir uns für den Gedanken öffnen, dass es manchmal Momente gibt, in denen andere berechtigte Erwartungen an uns haben, die wir nicht gemeinsam erfüllen können. Und dass wir uns für den Gedanken öffnen, dass wir diese Erwartungen auch dann anerkennen können, wenn wir sie verletzen. Zum Beispiel, indem wir uns haltungsmäßig und handlungsmäßig glaubwürdig entschuldigen.
Susanne Boshammer, Sie sind auch politische Philosophin. Sprechen wir über die Politik. Man sagt ja oft, die Politik ist sozusagen fast schon ein Minenfeld. Es gibt ganz viele Konflikte, es gibt auch sehr viele Dilemmata. Nehmen wir eines, beispielsweise in der Schweiz, die Energiewende. Wir wollen einerseits aussteigen aus der Atomkraft, viel zu risikoreich, sagen viele. Andererseits möchte man nicht die ganze Umwelt verbauen mit irgendwelchen Windmühlen. Und vielleicht schon ein Trilemma, man hat auch das Problem, dass man denkt, naja, wenn man keine Atomkraft mehr haben will, müssen wir Gaswerke bauen, Kohlewerke bauen, dann haben wir eine Erhöhung des Kohlenstoffdioxids in der Luft und somit ein größeres Problem für das Klimaproblem. Was heißt das Dilemmata in der Politik?
Das ist übrigens ein guter Hinweis, dass Sie sagen, vielleicht schon ein Trilemma. In der Politik ist es ja tatsächlich so, dass wir denken, die Politik ist die Kunst der vernünftigen Abwägung von Gründen. Und in der politischen Arena präsentieren sich diese Gründe ja häufig als Interessen von Gruppen. Das heißt, die einen sagen klarerweise, wir setzen jetzt irgendwie auf diese Windräder. Ja, klar, die verschandeln die Landschaft, aber summa summarum, alles in allem, ist das noch besser als die anderen Optionen. Und dann gibt es Interessengruppen, die sind genau der unterschiedlichen Ansicht. Und Politik besteht in gewisser Weise darum, dass wir einen klugen Weg finden, diese Konflikte zu lösen. Das Interessante ist jetzt nicht nur die Frage, wie man das eigentlich macht, sondern auch die Frage, ob man das eigentlich in Anführungszeichen richtig machen kann. Also was ist eigentlich das Ideal, das die Politik anleitet? Und ich glaube, es gibt tatsächlich viele Philosophen, die sagen, die Politik ist das beste Feld, um zu sehen, dass man es eben immer irgendwie auch verkehrt macht. Ich glaube, dass wir von der Politik viel lernen können für diese moralischen Dilemmata. Und zwar, weil es im politischen Kontext in der Regel zwei Strategien gibt zur Lösung von Problemen. Die eine Strategie kann man so alltagssprachlich übersetzen mit, man muss einander entgegenkommen. Heißt, Kompromisse schließen. Jeder macht ein bisschen Abstriche bei seiner Position und dann versucht man irgendeinen Kompromiss, weil genau der konsensfähig ist. Es gibt aber auch noch eine andere Strategie. Und die zeigt sich vielleicht in solchen Problemen wie dem, was im Moment auch diskutiert wird mit dieser Beschneidungsfrage. Und das ist die Strategie, einander aus dem Weg zu gehen. Also so etwas wie unterschiedliche Sphären zu schaffen. In dem Bereich bestimmt ihr und in dem Bereich bestimmen wir.
Und wir mischen uns nicht gegenseitig ein.
Und diese Idee der Toleranz, die so wichtig ist in der Politik, hat etwas mit der Entschärfung von Konflikten zu tun. Weil Konflikte sind nicht an sich etwas Schlimmes, sondern was wir fürchten, ist eine bestimmte Form von Eskalation. Und von der Politik kann man, glaube ich, eine bestimmte Form von Pragmatismus und Bescheidenheit lernen, dass man nämlich vielleicht nicht immer beurteilen muss, ob die anderen Recht haben, sondern dass wir einen Weg finden müssen, miteinander zu leben, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind.
Also Sie skizzieren jetzt gleichermaßen zwei Lösungsansätze für Dilemmata in der Politik, wenn ich das richtig verstehe. Einerseits das einander entgegenkommen, Kompromisse, andererseits das Tolerieren anderer Positionen, also Trennen von Sphären, in denen jeder selber entscheiden kann, Toleranz. Nun gibt es ja aber doch auch Dilemmata, wo man denkt, so einfach ist es nicht. Nehmen wir sowas wie die sogenannte humanitäre Intervention. Ja. Die Idee, dass man in einen Staat einen Staat angreift, seine Souveränität untergräbt, ihn bombardiert unter Umständen, weil da grauenhafte Menschenrechtsverletzungen im Gang sind, vielleicht ein Völkermord, ein Genozid. Wenn man sowas macht, weiß man, es wird immer die sogenannten Kollateralschäden gehen, man wird zivile Opfer haben aufgrund der Bombardierungen, die es da gibt. Das heißt, man will natürlich nicht Zivilisten umbringen, man wird es aber tun, um andere Zivilisten zu retten, die eben sonst Opfer werden eines Genozids. Das scheint mir nun ein Dilemma zu sein, wo man wahrscheinlich keine der Lösungsstrategien anwenden kann.
Ja, das ist ein ausgezeichnetes Beispiel. Und mit Blick auf das, worüber wir eben gesprochen haben, glaube ich, kann man da aus der Dilemma-Debatte was lernen. Erstens, jeder, der Ihnen angesichts eines solchen Konfliktes sagt, die Sache ist klar, wir müssen einmarschieren oder wir dürfen das auf gar keinen Fall tun, wird der Komplexität solcher Probleme nicht gerecht. Sie müssen, wie vorhin bei Sartre, das tatsächlich auf sich wirken lassen und beide Seiten ernst nehmen. Und dann kommt etwas ins Spiel, was man in der Politik sehr häufig vermisst. Natürlich müssen Sie sich entscheiden. Irgendeine Entscheidung müssen Sie treffen. Sich rauszuhalten oder gar nichts zu entscheiden, das zu vertagen, wäre vielleicht die schlimmste Option. Aber was heißt das eigentlich? Sie werden sich für eine dieser Seiten entscheiden müssen. Und was ich wichtig finde und was man, wie ich glaube, aus der Dilemma-Debatte lernen kann, ist, Sie dürfen dann aber trotzdem die andere Seite nicht vollkommen vergessen. Mit anderen Worten, es gibt zwei Strategien im Anschluss an solche Entscheidungen. Die eine ist, Ihre Entscheidung zu rechtfertigen. Und das erleben wir sehr häufig in der Politik, dass dann, obwohl vorher alles wirklich erklärtermaßen schwierig war, sobald die Politiker eine Entscheidung getroffen haben, treten sie so auf, als sei das das einzig Richtige, was man machen kann. Und vergessen völlig die Gründe, die dagegen sprachen. Und in ihren Reden kommt gar kein Bedauern mehr vor. Und vielleicht auch gar keine Entschuldigung in einem weiteren Sinne gegenüber denjenigen, die unter dieser Entscheidung in der Tat zu leiden haben. Und es gibt einen Unterschied zwischen sich rechtfertigen und sich entschuldigen. Ich weiß nicht, ob man sich in der Schweiz daran erinnert, obwohl wahrscheinlich schon. Es gab in Deutschland ja in den 70er Jahren das Problem der Terroristen, also der RAF. Und die hatten damals Hans-Martin Schleyer entführt, das war der Arbeitgeberpräsident. Und sie haben den Staat vor die Wahl gestellt, entweder so und so viel Leute aus dem Gefängnis zu entlassen oder sie werden halt diesen Hans-Martin Schleyer töten.
Also den Staat erpresst.
Sie haben den Staat erpresst. Das ist so eine Situation. Was sollen Sie da machen? Helmut Schmidt war damals Bundeskanzler und er hat immer wieder in Interviews gesagt, dass ihm vollkommen klar gewesen sei, wir dürfen uns hier nicht erpressen lassen. Und das hat er auch danach nie in Zweifel gezogen. Obwohl die Geschichte so ausgegangen ist, dass Hans-Martin Schleyer tatsächlich sein Leben lassen musste. Die RAF hat ihn getötet, der Staat ist hart geblieben. Und Hans-Martin Schleyer war all diesen Leuten in der Politik persönlich bekannt. Die kannten den seit Jahren. Und dann kommt es zur Beerdigung. Und die Familie dieses Mannes möchte auf gar keinen Fall, dass dieser Bundeskanzler da spricht, der für diese Entscheidung ja verantwortlich war. Und dann hat stattdessen der Bundespräsident gesprochen. Und er hat von einer Entscheidung gesprochen, mit der die Verantwortlichen schuldlos schuldig geworden sind und an der sie ihr Leben lang schwer tragen müssen. Das ist eine andere Textsorte, als zu sagen, wir konnten nicht anders, das Kalkül ist doch klar, man muss da irgendwie sich gegen, man darf mit Terroristen nicht verhandeln. Das ist eine andere Textsorte. Und ich bin mir sowas von sicher, dass diese Textsorte einen ganz entscheidenden Unterschied gemacht hat. Die Anerkennung von Schuld, obwohl man der Überzeugung ist, man hat alles in allem die richtige Entscheidung getroffen, das ist kein Widerspruch, sondern das ist etwas, was der Komplexität von Konflikten, aber auch der Bedeutung unserer Beziehungen gerecht wird.
Susanne Bushammer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.